durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. David, so heißt der neue, der zweite König von Israel. Inzwischen hat er die Stadt Jerusalem zum Zentrum seines Königreiches gemacht. Eine Festung auf dem Berg Zion, die aus der Zeit der Jebusiter stammt, wurde zur sogenannten Stadt Davids ausgebaut. Hier wird später auch der erste Tempel entstehen. Die Regierungszeit Davids als König über ganz Israel beträgt rund 33 Jahre. Dieser Zeitraum wird als Blütezeit Israels in die Geschichte eingehen. Im 2. Samuel-Buch, Kapitel 7, sind einige Hinweise darauf zu finden, warum ausgerechnet David, ein ehemaliger Hirtenjunge, dem Volk Israel so gut tut. Erinnern Sie sich noch, wie David zum allerersten Mal mit dem Wunsch Gottes konfrontiert wurde, ihn zum König von Israel zu machen? Damals wurde der Prophet Samuel zu einem gewissen Isai nach Bethlehem geschickt. Denn einer von seinen 8 Söhnen sollte dieser Mann sein nach Gottes Herzen, den der Herr bestellt hat zum Fürsten über sein Volk. Stolz präsentierte Isai seine 7 älteren Söhne. Alles prächtige Burschen, die nach Meinung ihres Vaters sicher allesamt für eine Königskarriere in Frage kamen. Doch Samuel wollte auch den Jüngsten, den 8. Sohn Isais, kennenlernen. Einen halbwüchsigen Jungen, der irgendwo draußen die Schafe seines Vaters hütete. Und tatsächlich war er derjenige, den sich Gott ausgesucht hatte. Gottes Begründung? Der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Diese herzliche Verbindung zwischen Gott und David, diese Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen, ja, auf Liebe und Treue beruht, wird zum Ausgangspunkt einer beispiellosen Segensgeschichte. Denn Gott gibt David einige Versprechen, die weit über dessen Lebenszeit hinausreichen und auf Jesus Christus hinweisen. Nicht ohne Grund wird Jesus rund 1000 Jahre später von einigen Leuten als Sohn Davids bezeichnet. Im Prinzip konnten sich auch viele andere Juden mit diesem Ehrentitel schmücken, weil sie ebenfalls von David abstammten. Aber Jesus war eben nicht nur auf herkömmliche Weise mit David verwandt, sondern auch wesensverwandt, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Davids Königsherrschaft wird in der Bibel immer wieder als Bild für das Königreich Gottes gebraucht, das Jesus eines Tages aufrichten wird. Schon in der letzten Sendung war davon die Rede, dass in David der tiefe Wunsch entsteht, für Gott ein Haus, also einen Tempel zu bauen. Während der Wüstenwanderung des Volkes Israel war die Stiftshütte, ein prachtvoll ausgestattetes Großraumzelt, so etwas wie ein transportabler Tempel. Doch die Zeit der Wüstenwanderung ist längst vorbei. Und nachdem David bereits die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat, liegt eben der Gedanke nahe, einen festen Aufbewahrungsort für sie zu schaffen. Denn so wie die Stiftshütte zu einem Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mensch wurde, so soll auch der Tempel zu einem Haus der Begegnung werden. Ein wichtiger Berater an der Seite Davids, nämlich der Prophet Nathan, unterstützt Davids Pläne. Dann allerdings, wir werden es im Verlauf von Kapitel 7 miterleben, werden diese Pläne von Gott einfach durchkreuzt. David habe zu viel Blut an seinen Händen, so die Begründung an anderer Stelle. Dass er im Laufe der Jahre viele Kriege geführt hat, wird ihm zwar nicht direkt zum Vorwurf gemacht, aber als Erbauer eines Tempels für den Gott Israels soll er nicht in die Geschichte eingehen. Dafür verspricht Gott ihm, sein Haus, also seine Nachkommenschaft und sein Königtum zu segnen und zu ungeahnter Größe und Herrlichkeit auszubauen. Christen erkennen in diesen Verheißungen, wie vorhin schon gesagt, einen Hinweis auf Jesus Christus und sein Königreich. In Psalm 89 ist davon die Rede, dass Gott mit David einen Bund geschlossen habe. Unter anderem heißt es in diesem Psalm aus der Perspektive Gottes: »Meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne. Davids Geschlecht soll ewig Bestand haben und sein Thron soll vor Gott sein wie die Sonne. Diese Aussagen ergeben meines Erachtens nur dann einen Sinn, wenn man sie auf Jesus Christus hindeutet. Denn rein menschlich gesehen geht Davids Regierungszeit nach 33 Jahren zu Ende und hat keineswegs ewig Bestand. Umgekehrt ist es für jeden Bibelleser, der das Neue Testament verstehen möchte, wichtig, die Verbindungslinien ins Alte Testament zu König David zu kennen. Immerhin beginnt das Neue Testament mit den Worten: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Auch als der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr die Geburt Jesu ankündigt, nimmt er Bezug auf David. Er sagt zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Ich glaube, Sie merken schon selbst, dass das 7. Kapitel im 2. Buch Samuel, das im Mittelpunkt dieser Sendung steht, ein sehr wichtiges ist. Eben weil Gott David einige Zusagen gibt, die weit in die Zukunft reichen. Übrigens nimmt der Apostel Petrus bei seiner Pfingstpredigt genau auf das vor uns liegende Kapitel Bezug, indem er sagt: Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Auch in den Versen davor und danach ist von David die Rede. Es lohnt sich sehr, diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 einmal zur Hand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einen Blick in den Römerbrief werfen. Ganz am Anfang stellt sich Paulus dort selbst als Absender dieses Briefes vor, und zwar mit folgenden Worten: Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. In einer moderneren Übersetzung wird der letzte Teil dieses langen Satzes ganz einfach so wiedergegeben: Als Mensch aus Fleisch und Blut ist Jesus ein Nachkomme König Davids. Auch im allerletzten Kapitel der Bibel, also in der Offenbarung Kapitel 22, geht es um David. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und zu guter Letzt noch einmal ein Zitat aus dem Alten Testament, genauer aus dem Buch des Propheten Jeremia. Jeremia wirkte ungefähr 400 Jahre nach David und damit zugleich rund 600 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Jeremia kündigte seinen Mitmenschen, die mitten in dieser tausendjährigen Zeitspanne lebten, an: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Ich hoffe, dass ich Sie ein wenig neugierig machen konnte auf den eigentlichen Bibeltext, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Hören Sie nun also aus dem 2. Buch Samuel die ersten Verse aus Kapitel 7. Dort wird berichtet: Als nun David, der König, in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Wenn Sie sich an das vorletzte Kapitel zurückerinnern, da war zu lesen, dass David mit dem König von Tyrus ein Abkommen geschlossen hatte. Der schickte ihm Zedernholz als Baumaterial und auch gleich noch Zimmerleute und Steinmetze, um für David einen schicken Palast zu bauen. Und in Kapitel 6 war zu lesen, dass die Bundeslade nach ihrer Ankunft in Jerusalem in ein Zelt gestellt wurde, das David extra zu diesem Zweck aufgeschlagen hatte. Diese Ungleichbehandlung schlägt David nun aufs Gemüt. Er fragt sich, ob es wohl richtig sein kann, die Bundeslade, die immerhin die Gegenwart Gottes symbolisiert, in einem Zelt, also in einem Provisorium, unterzubringen, während er selbst in einem festen, gut ausgestatteten Haus wohnt. Er teilt seine Bedenken dem Propheten Nathan mit, der ihm auch sonst in vielen Angelegenheiten zur Seite steht. Nathan ermutigt ihn, das zu tun, was er offensichtlich vorhat. Auch die Bundeslade soll eine repräsentative Bleibe bekommen. Wohlan, versichert ihm Nathan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Doch da irrt sich der Prophet. Jawohl, obwohl er ein Prophet Gottes ist, sagt er in diesem Moment etwas Falsches. Und ich muss eingestehen, wahrscheinlich hätte ich an Nathans Stelle genauso falsch gehandelt. Denn Davids Plan klang in seinen Ohren einfach fantastisch. Nathan konnte sich keinen Grund vorstellen, der dagegen sprach. Die Situation mag ungefähr so gewesen sein, als wenn mir beispielsweise ein großer Radiosender anbieten würde, die Sendereihe Durch die Bibel ins Programm zu nehmen, und zwar kostenlos. Da würde ich auch nicht lange zögern und sagen, bitte gebt mir noch Bedenkzeit, das muss ich erst mal im Gebet mit meinem Herrn besprechen. Sondern ich würde sofort Ja sagen, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Gott etwas dagegen hat. Im Fall von Davids Plänen ist es aber so. Ich lese weiter ab Vers 4. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Gott nimmt also den Propheten Nathan in die Pflicht. Schließlich hat er David in seinem Plan bestärkt für die Bundeslade und damit für Gott eine Wohnung, ein Haus, sprich einen Tempel zu bauen. Deshalb ist es nicht mehr wie recht, dass Nathan zu David gehen und die Sache richtigstellen soll. Die Fragen unterdessen, die Gott stellt, müssen sowohl David wie auch Nathan ganz schön ins Grübeln bringen. Warum will ausgerechnet David einen Tempel errichten lassen? Ist er der richtige Mann dafür? Schließlich wird ein solches Gotteshaus viele Menschen anlocken, die es als eine Art geistliches Zuhause ansehen. Ist die Errichtung eines Prachtbaus überhaupt wünschenswert? Hat sich Gott, während er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, jemals darüber beschwert, dass ihm die Stiftshütte zu primitiv wäre? War es nicht gerade an der Stiftshütte zu sehr innigen Beziehungen zwischen Gott und Mose gekommen? Fragen über Fragen. Dass Gott während der Wüstenwanderung ein Zelt, nämlich die Stiftshütte, zu einem Ort der Begegnung gemacht hat, zeigt meines Erachtens, dass er seinem Volk ganz nahe sein wollte. Weil die Israeliten damals in Zelten wohnten, machte auch er ein Zelt gewissermaßen zu seiner Wohnung. So drückt es die Bibel bildhaft aus. Etwas ganz Ähnliches passierte auch, als Gott später seinen Sohn auf die Erde sandte. Um seine Liebe zu den Menschen, seine Nähe, sein Mitgefühl, seine Solidarität mit ihnen auszudrücken, schickte er seinen Sohn in Gestalt eines kleinen, hilflosen Kindes zu ihnen, das in ärmliche Verhältnisse hineingeboren wurde. Ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums ist zu lesen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wohnte unter uns. Das bedeutet, Jesus, der Sohn Gottes, hat sein Zelt bei uns aufgeschlagen. Er will nicht der abgehobene und für normale Menschen nicht erreichbare Supergott sein, sondern Jesus sucht unsere Nähe, will bei uns sein, will unter uns wohnen. Zurück zu David. Gott stellt seine Pläne also in Frage, indem er Fragen nach der Sinnhaftigkeit seines Vorhabens stellt. Mitten in der Nacht bekommt sein Ratgeber, der Prophet Nathan, von Gott den Auftrag, weiter ab Vers 8, »Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Diesen letzten Satz muss man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Nicht David soll für Gott ein Haus bauen, sondern Gott wird für David ein Haus bauen. Mit Haus ist hier eine geistliche Nachkommenschaft und der Fortbestand des Königtums in einem geistlichen Sinne gemeint. Ich weiß nicht, was Sie eben beim Lesen oder Zuhören empfunden haben. Ich finde es schon überraschend, wie Gott zunächst mit seinen Fragen das Bauprojekt Davids in Frage stellt. Doch dann überhäuft er ihn schier mit Zusagen, die alle den Zweck haben, David, bildlich gesprochen, ein Haus zu bauen. Seine irdische Königsherrschaft zu einer ewigen Königsherrschaft zu machen. Unter seinen Nachkommen jemanden zu erwählen, der auch in einem geistlichen Sinne der König der Juden sein wird. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Jesus für sich in Anspruch nimmt, der König der Juden zu sein. Auf die Frage von Pontius Pilatus, bist du der König der Juden, antwortet er ohne Zögern, du sagst es. Aber erst bei seinem zweiten Kommen, das auch für uns noch in der Zukunft liegt, wird Jesus sein Reich für alle sichtbar aufrichten. Dann wird nach meinem Verständnis auch das in Erfüllung gehen, was David in Vers 10 unseres Bibeltextes zugesagt bekommt. Ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Der Staat Israel in seiner heutigen Form mag ein Teil dieser Stätte sein, aber frei von Ängsten kann man dort noch nicht leben. Davids Wunsch, für Gott einen Tempel zu errichten, geht also nicht in Erfüllung. Erst sein Nachfolger Salomo wird es tun. Dafür aber wird David von Zusagen Gottes regelrecht überschüttet. Als ob allein schon die Bereitschaft Davids, etwas für Gott zu tun, eine wahre Segenslawine auslöst. Natürlich nicht in dem Sinne, wenn ich Gott etwas anbiete, dann wird er mich im Gegenzug reichlich beschenken. Aber wenn ich Gott von Herzen liebe, wenn ich bereit bin, Zeit und Geld für ihn einzusetzen, dann wird er meine Bereitschaft niemals ausnutzen und womöglich immer mehr von mir einfordern, sondern im Gegenteil, er wird mich zum Beschenkten machen. Zurück zu unserem Bibeltext. Wer noch immer leise Zweifel hat, ob mit dem Haus Davids, das Gott bauen will, tatsächlich die künftige Königsherrschaft Jesu gemeint ist, der müsste sich eigentlich von den folgenden Versen überzeugen lassen. Gott spricht zu Nathan, und der soll es David weiter sagen, ich lese weiter ab Vers 12, »Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich.« Auf eine eigentümliche Weise fließen hier der Blick in die nähere und der Blick in die fernere Zukunft zusammen. Als direkter Nachkomme Davids wird sein Sohn Salomo für Gott einen Tempel erbauen. Der letzte Halbsatz, ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich, weist jedoch auf Jesus Christus hin. Als rund 1000 Jahre später der Engel Gabriel die Geburt Jesu ankündigt, sagt er tatsächlich über ihn, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren, seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext im 2. Samuelbuch Kapitel 7. Über Jesus, den Nachkommen Davids und Salomos, sagt Gott weiter, ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Auf den ersten Blick scheint dieser Vers kaum verständlich. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Kann damit wirklich Jesus gemeint sein? Ja, so ist es. Denn Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So drückt es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief aus. Die Sünden, die Jesus von den Schultern der Menschen nimmt, die sich ihm anvertrauen, landen nicht im Nirgendwo, sondern auf seinen Schultern. Es ist, als ob Jesus selbst sündigt, und die Strafe dafür trifft nun ihn. Dazu noch ein Vers aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 2. Dort heißt es über Jesus, er ist der, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Und weiter, Jesus ist der, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Unser Bibeltext aus dem 2. Samuelbuch stellt nun eine Verbindung her zwischen den Ereignissen, die für David in der Zukunft liegen, und dem, was er selbst erlebt hat, um dann gleich wieder den Blick in die Zukunft zu richten. Ich lese weiter ab Vers 15. Der Prophet Nathan soll David von Gott Folgendes übermitteln. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich von dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Soweit die Worte Gottes an David, die vom Propheten Nathan übermittelt werden sollen. Denn Nathan hat in einer nächtlichen Vision, in einem Gesicht, wie es gleich im nächsten Vers heißen wird, Gottes Worte für David empfangen. Und David, er zeigt sich überwältigt, als er davon erfährt, was Gott mit ihm, mit seinen Nachfahren und mit seinem Königtum vorhat. David antwortet Gott mit einem Dankgebet, das ich Ihnen nun gern in einem Stück vorlesen möchte. Weiter ab Vers 17. Als Nathan alle diese Worte und dies Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, »Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, Herr, und hast dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben, und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, um sie deinem Knecht kundzutun. Darum bist du groß, Herr, Herr. Denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei und ihm einen Namen zu machen und so große und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebest vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk für ewig, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So bekräftige nun, Herr, Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tu, wie du geredet hast. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr Zebaoth ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechts David wird bestehen vor dir. Denn du, Herr Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechts geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, Herr, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechts, damit es ewiglich vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast's geredet, und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich. Soweit der letzte Abschnitt von Kapitel 7, bestehend aus den Versen 17 bis 29. Wie gesagt, David ist schier überwältigt von dem, was Gott mit ihm und seinen Nachfahren vorhat. Dennoch ist ihm bewusst, all das lässt Gott mir nicht deshalb zuteil werden, weil ich so ein guter und frommer König bin, sondern letztlich geschieht alles zur Ehre Gottes. In Vers 26 sagt David ausdrücklich, so wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr Zebaoth ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann stehen aus dem zweiten Buch Samuel die Kapitel 8 und 9 im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.